danke dir. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist mir eine Freude, eine Ehre, dürfen hier zu predigen am Karfreitag. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal am Karfreitag predigt habe. Und es ist schon genau 13 Jahre her. Ja, in meiner Zeit vor dem ICF, vor 13 Jahren, bin ich im ICF-Zug dann eingestiegen. Und wir haben damals am Freitagmorgen keinen Gottesdienst gemacht, wir haben am Abend meistens eine Lobpreisnacht gemacht. Genau, das heisst, ich habe 13 Jahre müssen überlegt jetzt für die Predigt so ein bisschen, okay, man kennt ja, was am Freitag passiert ist, aber gleich so, man hat keine Referenzpunkte, oder? Genau, bei uns im ICF haben wir eine Serie über Ich-Bin-Worte. Und wegen Allianz oder wegen Gastreferenten, die wir hatten, haben wir ein paar müssen auslassen. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Es gibt eine Serie als Pastor, da kommst du voll rein. Und es gibt andere Serien, die sind auch mega gut, aber kommst du nicht gleich rein. Das war eine Serie, die mich mega Freude hatte, die mich jeden Sonntag gefreut hat, in der Serie weiterzufahren. Dann habe ich die fehlenden Ich-Bin-Worte, die wir noch nicht hatten, durchgeschaut. Und ich bin bei einem fündig geworden, wo ich finde, das passt sehr gut zu der Stimmungslage an Karfreitag. Und so ist es für mich wie zwei Flüge mit einer Klatsche. Ich kann einmal ich bin Wort predigen und ich finde, es passt gut, um wie gesagt die Stimmungslage reinzubringen, wo Jesus bzw. seine Jünger mitten drin sind an Ostern. Die Spannung, die Tom schon angetönt hat, wo wir einen Moment aushalten und nicht sofort weiterspringen. Ich möchte zum Start gerade lesen, weil es Ich Bin-Wort das ist. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt. Es ist im Johannes 14, 6. Und dort sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich liebe es auch, nicht nur jetzt über die Ich Bin-Wort-Predigt, sondern einfach Vers für Vers dran zu sein. Was ist da alles genau gesagt worden? Und möchte Gott vorspulen, ein paar Sätze vorher, zum ersten Vers vom 14. Kapitel. Weil Jesus fängt an, indem er die Jünger tröstet. Er sagt ihnen: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu den Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus sagt: Vertraut auf Gott, dem Vater und auf mich. Wir nehmen das dann auch später noch durch, wieso du das so doppelt betonen. Auf alle Fälle sagt, lasst euch durch nichts erschüttern. Und wenn man es sich ein bisschen überlegt und die Szenerie sich vorstellt, merkt man, es ist leichter gesagt als da. Wie viel ist in unserem Leben? Ist leichter gesagt als umgesetzt, als gelebt. Spuren wir nochmal ein paar Tage zurück, wenn man sich reinfühlt, in die Rolle der Jünger. Ich mache das mega gerne. Mich gerade auch die Jünger oder andere Bibelfiguren reinfühlen, was heisst das konkret? Was macht das nicht nur mit dem Geist, dem Körper, sondern gerade auch mit der Seele? 3 Jahre lang hast du neben vielen Wundern und Begeisterung, die du hast, hast du immer wieder auch Strapazen, hast du immer wieder auch Armut, hast du immer wieder Entbehrung, hast du immer wieder auch Verfolgung, dass du spürst, sie wollen unseren Meister, sie wollen mal gurgeln. Und dann kommt Passasonntag. Jesus wird triumphal in Jerusalem gefeiert. Dass sich die Jünger denken, endlich kommt es an den Boden. Endlich können wir den Raum, den wir verdient haben. Jetzt haben wir 3 Jahre uns abgerackt. Wir haben unseren Job aufgegeben. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Und jetzt nach 3 Jahren kommen wir in die Hauptstadt und wir werden gefeiert. Unser Mensch ist wie ein König empfangen worden. Und wir sind mitten drin gewesen. Wir können sagen, wir sind von Anfang an dabei im Fall. Ich könnte schon jubeln. Aber wir gehören auch ein bisschen dazu, oder? Wir sind Team Jesus. Ein paar Tage später ist von dieser Begeisterung, von diesem Jubel nicht mehr viel rum. Wenn sie am grünen Donnerstagabend, also am Abend vor Ostern, vor Karfreitag, zusammenkommen und merken, wie die Spannung sich Mal für Mal, Stunde für Stunde erhöht. Angefangen mit dem Verrat, dass Jesus plötzlich in die Stille hinein sagt, das heisst, einer von euch wird mich verraten. Und es war ein Buff. Jeder denkt, ich bin es gewesen, was eigentlich auch noch tröstlich ist, irgendwo durch, dass man gerade die Schuld bei sich sucht, anstatt gerade bei den anderen. Aber ich denke, das macht mega viel aus, dass man denkt, ja, es ist ja nicht mal etwas von außen, sondern in unserem innersten Kern sind wir erschüttert. In unserem intimsten Kreis gibt es Leute, die gegenschiessen, die nicken, machen, mitmachen, 3 Jahre dabei gewesen sind. Aber jetzt kehrt es komplett. Da kommt der Petrus in seiner selbstbewussten Art, sagt dann aber, Jesus, ich werde dich nie verleugnen, wo Jesus prophezeit, dass er verleugnet wird. Und das ist eine Ansage, die auch relativ happig ist. Die anderen Jünger sind still. Petrus sagt, sicher werde ich das nicht machen. Und er tut den Petrus voll runterfahren. Oder ja, voll reinfahren. Weiche vor mir, Satan. Das hat dann einmal der Pharisäer gesagt. Eine Stimmung, die ich glaube, die extrem happy war. Weil Jesus redet von seinem Tod und er redet wieder von seinem Tod, wieder von seinem Tod. Sie nehmen das Abendmahl und wieder betont er es. Und langsam fangen die an zu begreifen, ja, das ist real, es ist nicht einfach nur, wir können es wegschieben. Es ist real, es ist happig, es ist hart, es ist unbeschreiblich. Ich glaube, was so die ganze Schwere vom Karfreitag oder vom Tod, von der letzten Nacht vor Tod oder auch vor der Tatsache, dass Jesus im Gethsemane Blut geschwitzt hat, wo es die Bibel sagt. Und Blut schwitzt man unter Todesängst. Ich habe da mal einen Arzt fragen lassen, dass wenn die Kapillaren platzen, wenn man wirklich elend dran ist. Dann schafft man das, dass man wirklich auch Blut schwitzt. Es gibt die Redewendung Blut schwitzen. Man tut es ja für alles sagen, wenn man Prüfung hat und Zeug und alles. Aber Blut schwitzt man wirklich nur unter extremsten Belastungen. Da war Jesus mittendrin. Ja, ich glaube, ein Film, der das wirklich sehr eindrücklich aufzeigt, ist der Passion-Film von Mel Gibson. Und wir hatten mal im ICF bei uns eine Technikerin gehabt, und die hat gesagt, wenn ihr einen Clip davon zeigt, ich will nichts damit zu tun haben. Ich tue euch nicht bearbeiten. Der Film, ich vertrage das nicht. Ich kann das nicht sehen. Und es zeigt auf die Schwere, die Erschütterung, die Ostern war. Für Jesus, aber auch für seine Jünger. Und wenn man sich das vorstellt, kommt Jesus Wort. Nichts soll dem Glauben erschüttern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nichts soll euch erschüttern. Ich bin da und der Vater ist da. Und ich sage das auch zu mir. Nichts soll mich erschüttern, obwohl ich staune, wie wenig das es braucht, was mich wieder zum Erschüttern bringt. Und auch die Frage, vertraue auf Gott und vertraue auf mich. Also vertraue ich dem Jesus an. Und wie schnell bringe ich das durcheinander? Vertraue allem anderen. Oder ich wende mich allem anderen zu. Und ich finde es noch wichtig, dass man das auch nicht auseinander spielt. Es ist mega wichtig, dass wir Freundschaften haben, wo wir gestärkt werden können. Dass wir können, was auch nicht, Tools wie Seelsorge, Hilfe, professionelle Hilfe, was auch immer. Oder nur schon ein Männerabend kann manchmal so gut tun, die uns erschüttern. Es gibt so viele Beispiele. Oder auch Medikamente, Ärzte und. Das alles ist nicht grundsätzlich einfach schlecht, zum Gegenteil. Aber es ist sekundär. Das Primäre soll sein, dass wir Gott den Vater suchen. Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wir sollen ihn suchen. Wir sollen ihm vertrauen. Und schauen, was er macht. Und dann können wir alles nehmen, was er uns gibt. Ich habe mich in einer von der Lobpreisnacht, die wir hatten, im ICF damals, habe ich moderiert. Und wir haben da gesungen. Und plötzlich habe ich ein mega Flash gehabt. Und zwar so, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ich will Jesus spüren. Ich will im Glauben so wieder mal so richtig etwas erleben. Ich möchte es körperlich erleben. Das ist so cool, ich möchte das einfach wieder mal haben. Und ich sage dann immer wieder, ja, das ist jetzt nicht der Punkt, das ist nicht der Glaube. So viel Mal, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, ich merke, es tut mir einfach gut, es gibt mir einen Frieden, es gibt mir manchmal auch eine wohlige Wärme, aber ich habe nicht so spektakuläre Empfindungen. Ich suche das auch nicht. Es ist schön, wenn es den Mann gibt, aber das ist nicht mein Fokus. Ich will den Vater suchen, Der Vater, wer wen sucht, der findet ihn. Und vor ein paar Jahren dort habe ich das wirklich wieder mal gehabt. Das ist spektakulär. Ich bin auf die Knie, meine Frau hat mich mit grossen Augen angeschaut und habe gesagt, hey, ich weiss nicht, was es ist, aber es ist mega schön. Und wie so ein Zückeli, das ich bekomme von Jesus. Es ist ein paar Jahre her, es hat niemals etwas gehabt. Aber es ist auch nicht das, was ich suche. Ich suche nicht das Empfinden. Ich suche nicht das Gefühl. Ich suche nicht irgendwie auch eine Erweckung an sich. Obwohl ich mich danach sehne. Ich suche den Vater. Durch das suche ich Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und wenn er sich erbarmt und mir etwas schenkt, wie dieser Karfreitag vor ein paar Jahren, dann nehme ich es mega gerne an, dann tut es mir gut. Aber ich suche es nicht. Ich suche den Vater. Das hat Jesus auch gesagt. Sucht mich und sucht den Vater. Jesus geht aber noch mehr darauf ein, sagt dann auch nur den Satz und geht dann weiter im Tagesgeschäft. Er tut dann im Vers 2 und 3 eine Zukunftshoffnung streuen. Und zwar sagt er, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Jesus tröstet seine Jünger mit einer Zukunftsperspektive. Und wenn Jesus seinen engsten Kreis mit einer Zukunftsperspektive tröstet, dann soll uns das auch ein Trost sein. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass es mir selten ein Trost ist. Für mich ist das ganze Thematik Himmel noch viel zu weit weg. Ich bin völlig am Tag, was morgen läuft, nächstes Monat, nächstes Jahr und. Aber auch mal innehalten und sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht zeitliche Erschütterungen. Wir haben vielleicht zeitliche Leiden. Aber es ist Gott sei Dank nicht das letzte Wort. Das Schöne daran ist, dass wir einen Gott haben, der uns doch immer wieder Sachen wegnimmt. Wir vergessen es sehr oft und uns wird es gar nicht so bewusst. Gesundheit. Weil so oft, wenn etwas dann gut ist, ist es dann wieder weg, oder? Und wenn man dann mal anfängt, beispielsweise das aufschreiben, was sich alles erfüllt, merkt man plötzlich, es ist gar nicht immer so klein. Es ist immer das Gefühl, ja, man sollte. Und gemacht ist jetzt nicht so viel. Wenn man das mal aufschreibt, ganz treu und aufmerksam, merkt man, wie viel das sich eigentlich löst. Wie viel das sich positiv löst. Wie viel das sich manchmal auch gerade ein Gebet erfüllt. Aber sogar wenn sich Gebet nicht erfüllt, sogar wenn die Erschütterung nicht weicht, wir sollen gleich dranbleiben. Mir ist wieder in der ganzen Vorbereitung Geschichte von Paulus in den Sinn gekommen, wo im Korinther, der Gemeinde Korinth schreibt, dass er ein Leiden hatte, ein körperliches Leiden. Man weiß nicht genau, was es war. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es Rückenschmerzen waren. Dass er einfach starke Schmerzen hatte. Und er hat dann gesagt, in der Korinther gesagt, er hat schon dreimal, und ich glaube, das dreimal symbolisch gemeint, ich glaube, dass Paulus schon 100-mal gesagt hat, nimm den Schmerz von mir. Und dann kommt ja nachher dann der bekannte Vers, dass Gott ihm antwortet hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist nicht gerade das, was du erwartest und hoffst, wenn du betest, dass etwas weggenommen wird. Aber wenn man Paulus weiterliest, man liest nicht, dass er nachher irgendwo durch sich bremsen lässt, dass er gehadert hat, dass er gedacht hat, also ich bin schon der Ärmste. Ich mache noch so viel. Ich mache so viel und der Dank ist, dass der Schmerz nicht weggeht. Der Paulus hat es geschafft, irgendwo mit dieser Spannung, noch nicht jetzt, aber bald wird es gut sein, können zu leben und nicht nur einfach leben, sondern können prägen, können reinbringen. Und das ist etwas, was ich bewundere, weil ich weiss, ich tue schon viel weniger, tue ich jämmerle und bin erschüttert. Und da ist mir der Paulus ein riesen Vorbild. Einfach auch die Spannung, dass wir auf dieser Welt leben, dass sich nicht alles löst, dass nicht alle unsere Probleme und Erschütterungen gelöst werden, die anzunehmen, mit Freunden, mit der Gemeinde, in der Kleingruppe, mit Männerabenden, mit Frauenzonen, mit allem drum und dran, was uns stärkt und hilft. Jetzt Jesus fährt fort, Vers 4 und 5 in der Thematik, und er sagt, der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, Wir wissen ja nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Also der Thomas, er ergreift das Wort und er sagt, ja, du redest da vom Weg und alles und wir haben keine Ahnung. Und das ist noch spannend, haben wir schon mal überlegt, dass wenn der Thomas den Einschub nicht gemacht hat, wo ihn fälschlicherweise als Zweifler brandmarkt, sehr oft, hätte vielleicht Jesus das Ich Bin-Wort so gar nicht gesagt. Wir wissen es nicht, spekulativ. Aber wie gut dass es ist, dass jemand das Maul aufmacht. Ich möchte nicht zu viel über den Thomas verlieren, ich möchte einen kleinen Trailer machen für den Sonntag. Am Sonntag wird Andreas unter anderem über den Thomas predigen. Ich freue mich mega darauf, weil ich den Thomas wirklich eine spektakuläre Persönlichkeit finde, die meiner Meinung nach unter Wert verkauft wird. Und nur schon darum, weil der Thomas der Zweifler genannt wird. Und das wird ihm nicht gerecht. Ich glaube vielmehr, dass der Thomas die Gabe gehabt hat, oder wie soll er Gabe, den Mut gehabt hat, sich mitzuteilen und das führen zu holen, was im Herz vorgeht. Die Mut gehabt, die Offenheit gehabt, das mitzuteilen, was ihn erschüttert. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle Jünger erschüttert gewesen sind und dass alle Jünger denken, was kommt jetzt für ein Weg, was meinst du genau? Aber der Thomas hat den Mut zu sagen, ey, ich check's jetzt gar nicht mehr, Jesus. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Und das ist so wertvoll. Ich habe in meinem Theologiestudium als Abschlussarbeit über Zweifel geschrieben. Und zwar über Zweifel unter Pastoren. Ich habe eine empirische Arbeit geschrieben, viele Pastoren interviewt zu ihren Zweifeln und ganz eine spannende Ausgangslage gefunden. Was ist, wenn Pastoren zweifeln? Wo Sonntag für Sonntag predigen, wo Coaching für Coaching ermutigen, machen, tun, ermahnen, was immer da dran ist. Das ganze grosse Geschäft, immer wieder. Und ich habe es so spannend gefunden und habe durch das natürlich auch den Thomas fokussiert und eine ganz neue, eine tiefere, einfach die Verbundenheit mit ihm gespürt. Und etwas ist mir aufgegangen. Es ist so wichtig, die Zweifel vorzuholen. Nicht nur von Pastoren, sondern von uns allen. Und gerade auch, wenn wir erschüttert sind, erst recht, dann brennen die uns Fragen. Dann brennen unter uns, unsere Fingernägel brennen Fragen. Und dann ist es einfach gemacht, dass man sagt, ja, dann bet doch einfach, dann ist gut. Müsstest du halt mehr Bibel lesen. Müsstest du halt mehr Gottesdienst besuchen. Unterstützen könnte man dies und das und alles auch noch. Das hilft einfach nicht. Es ist ja gut gemeint, aber es kann dann je nachdem sogar auf unbarmherzig überkommen. Es ist dann so wichtig, dass man einen Rahmen findet, dass man das mitteilen kann, ohne dass gerade alle Leute das Gefühl haben, oh nein, was sagt er jetzt? Jetzt kannst du nicht sagen. Ja, glaubst du überhaupt noch? Hast du unseren Heiland überhaupt noch lieb? Es ist so wichtig, dass wir den spannigen Raum geben, dass wir zulassen, trösten, anlassen, dass wir auch über heisse Eisen, über schwierige Situationen, dass man die thematisieren kann, dass man die auch den Gottesdienst thematisieren kann, was ich persönlich mega gerne mache, über strittige Bibelstellen predigen, über moralische Punkte reden. Was heisst das, wieso machen wir etwas? Machen wir einfach etwas, weil wir es halt seit eh und je so machen? Oder machen wir etwas, weil es uns Leben schafft, weil es uns in Freiheit hineinführt, weil es uns stärkt? Oder weil sich Gott ganz etwas Tiefes überlegt hat, dass er uns die Regeln gegeben hat, das Gebot oder die Weisung. Und da kommen ganz viele gute Prozesse zusammen. Und das ist wichtig, die rauszulassen. Gerade auch in Zeiten der Erschütterung. Ein anderes cooles Detail ist noch, dass Jesus, der Thomas, in all seinen Dingen, wenn ja der Thomas genannt wird in der Bibel, da tut er immer irgendetwas reinbringen. Jesus tadelt ihn nicht einmal. Er geht immer darauf ein. Auf jeden Fall kommt dann der Vers, den ich vorher schon mal gelesen habe, aufgrund von Thomas' Frage, sagt er nachher wegen dem Weg, was es bedeutet. Er sagt ihnen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg, Wahrheit und das Leben. Jesus geht recht steil rein. Und das Ganze erinnert mich an Levin Sutter, an den Sohn von Joel Sutter. Und Joel Sutter ist mein Pastor sozusagen, ist der Pastor auf Meissen von Luzern. und zeitgleich auf dem ISF Zentralschweiz und Luzernzug und Altdorf gibt eine gemeinsame interne ISF-Allianz. Sein Vater Jörg hat unter anderem auch den FCG-Kirche auch mit aufgebaut, mit einigen Leuten, die da sind. Und auf jeden Fall sein Sohn, sein ältester, 8-jährig, wenn du ihn fragst, ganz ein aufgeweckter, selbstbewusster Bübel. Wenn du ihn fragst und sagst, hey, wie läuft es eigentlich im Shooten, sagt er, ich bin der Beste im Shooten. Wenn du ihn fragst, hey, wie läuft es in der Schule, ja, dort bin ich auch der Beste. Wie läuft es eigentlich die Heimgame? Ja, dort bin ich eben auch mega gut, bin ich eigentlich schon auch der Beste. Und aus mega herzlicher, kindlicher Seele ist ja gut, dass man selbstbewusst ist, dass man dort das Licht unter den Scheffel stellt, oder? Und das Problem hat er nicht. Oder noch nicht, wie auch immer. Und das hat die letzte erzählt von seinem Sohn, dass ihm das wirklich wieder eingefahren ist, dass er einfach sagt, hey, ich kann das, ich kann das. Was du fragst, ich kann das. Weil es wirkt ein bisschen so, was Jesus da behauptet, es wirkt ein bisschen so. Mal erstens mal wegen der Ich-Bin-Wort. Ich meine, Jesus sagt nicht nur, ich bin der Weg, Wahrheit und das Leben. Sondern ich bin eine Natur, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot vom Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Licht. Also alles, was irgendwo durch kannst sein, sagt Jesus, ich bin zum Fall. Und wenn man bleibt, er sagt, ich bin der Weg, bin die Wahrheit und das Leben. Das sind sehr drei steile Ansagen. Ich habe es vorhin schon angetönt, wir haben vor 2 Wochen den Klaus Kennet gehabt. Klaus Kennet ist ein Mann, der über Jahrzehnte lang Gott gesucht hat, Erfüllung gesucht hat. Und abgesehen vom Judentum hat er in allen Weltreligionen teilweise jahrelang investiert. Und auch sonst in Esoterik, Okkultismus, Drogen, alles, was irgendwo Erfüllung verspricht, dort ist er reingewandelt. Und dann nach vielen Jahrzehnten hat er ein spektakuläres Bekehrungserlebnis erlebt und tut jetzt davon berichten, wie er eben gesucht hat, erfolglos, und jetzt zu Gott gefunden hat und tingelt da eigentlich um die halbe Welt herum. Und was mir bei ihm aufgefallen ist oder eingefahren ist, als er bei uns war, einfach zu erzählen, all die Religionen, sie bieten Wege, sie bieten Wahrheiten und sie bieten in der Regel ewiges Leben oder ein richtiges Leben, das Leben, wie es halt bis dann Fülle bringt. Das alles ist aber versteckt oder verpackt in x Konzept und was haben wir gerade im Buddhismus, der achtfache Pfad, das ist noch recht komplex und alles. Und Jesus sagt, all die drei grossen Bereiche, Weg, Wahrheit, Leben, bringe ich einfach durch mich. Einfach durch meinen Körper. Mit dem, was ich tue. Mit dem, was ich am Kreuz wird tun. Mit dem, was ich nachher wird auferstehen. Wer das glaubt, wer seine Sache auch ableitet an mir und mir vertraut, der ist drin. Der ist in dieser Fülle. Der kann in dieser Fülle wandeln, was immer auch für Stürme und Erschütterungen sind. Und es ist so, und ich habe auch schon erlebt von Leuten, wo dann sagen, hey, das im Glauben, es ist mega cool, die Barmherzigkeit, die Gnade, die sozialen Werke, das ist alles super. Aber so, dass mit dem Kreuz, dass es einfach so einfach ist, dass man einfach nur das soll, dass man einfach sein Zeug, seine Erschütterungen, all das, sein Schmerz, einfach ableitet und mit einer Beziehung mit Jesus einfach, dass man da etwas startet, das ist mir manchmal fast zu simpel. Und ich sage dann immer, ich verstehe das Problem nicht. Weil ich sehe genau im christlichen Glauben die Pfeifer und das Weckli. Wie ist das gemeint? Es stimmt, der Kern, also das Wichtigste von unserem Glauben, ist bewusst einfach. Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen jemanden. Jesus ist unser Mittler. Wir können es ihm abgeben. Dann geht es los. Punkt und fertig. Es ist einfach gemacht, dass es jeder schnallt. Völlig unabhängig von Stand, Rasse, Intelligenz. Egal wie gesund das man ist, es ist völlig zweitrangig. Jeder kann das begreifen und darum ist es ja so gut, dass es einfach wirklich so ein breites Tor ist, was das betrifft. Und für alle die dann sagen, ja, es ist mir fast ein bisschen zu einfach, dann fangen da die Bibel auseinanderzunehmen. Je mehr das du weißt, desto mehr Fragen kommen. Und ich liebe das persönlich, ich liebe das, mich zu vertiefen und Auslegungen anschauen, andere Auslegungen hören, vergleichen, abchecken, im Austausch sein, im Einklang sein, mit Gott unterwegs sein und sagen, hey, was ist da dran, was hast du da genau gemeint? und alles. Also man kann von dem her, da kann man noch so in eine Tiefe hineinkommen, dass man da so in ein Feilsche hineinkommen, in ein Experimentier hineinkommen. Ich finde das höchst spannend. Aber der Kern, der Anfang, ist bewusst einfach. Und das ist gut so. Ich finde, das ist ganz gut so eingeführt. Etwas, was ich sehr spannend gefunden habe, wo vielleicht haben wir schon vieles über Ostern gehört, über Karfreitag, über Erschütterungen. Aber mich wundert, wer von euch den Antivers kennt, von dem Vers jetzt. Und zwar Antivers ist ein Vers, der in der Bibel nochmal beschrieben wird, aber wo das Gegenteil aufzeigt. Genau darum Anti. Und zwar schreibt das der Judas, der Halbbruder von Jesus. Er schreibt in seinem kurzen Brief, im 11. Vers, schreibt er Folgendes. Er schreibt, wehe ihnen. Sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Bileam dafür entschieden, andere irrezuführen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie einst Korach gegen Gott auflehnten. Wir sehen hier eine dreifache Auflistung, die der Judas macht und sich bezieht, meiner Meinung nach, auf das Wort von «Ich bin der Weg, Wahrheit und das Leben», aber im negativen Gesichtspunkt. Und da greift er, beim Weg greift er Kain auf. Der Kain war eifersüchtig auf den Abel, dass er mit dem Opfer Gott näher gekommen ist. Und anstatt sich mit dem Abel zusammenzutun und vielleicht zu sagen, hey, hilf mir, wie läuft das genau? Und was kannst du mir sagen? Oder können wir das zusammenspannen? Ist seine Missgunst grösser? Ist sie nie grösser? Und anstatt den Weg der Versöhnung, geht er den Weg der Gewalt, der Rache. Welchen Weg wählen wir, wenn sich Missgunst hineinschleicht? Wenn sich negative Gefühle hineinschleichen? Wählen wir den Weg wie einen Kain? Oder wählen wir den Weg, wie Christus uns sagt? Der Bileam, ein Prophet im Alten Testament, der aber sich hat zahlen lassen, um das dann zu sagen, was Geld gebracht hat, was man einen Gewinn gegeben hat. Und das ist natürlich, ist ja dann egal, ob es mit Gewinn ist oder anderen Sachen, wo tun wir die Wahrheit verschwiegen? Wo tun wir irreführen? Ob bewusst oder unbewusst, ist dann sogar auch zweitrangig. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Der Heilige Geist will uns immer wieder überführen. Aber was machen wir daraus? Sagen wir die Wahrheit, auch wenn es uns keinen Gewinn gibt, auch wenn es uns vielleicht in die Bredouille bringt? Oder macht es den Bileam, wo ein gesalbter Mann eigentlich war, aber das eigentlich verschenkt hat, indem er wirklich die Leute willentlich irregeführt hat. Und der letzte, der Korach, auch aus dem Alten Testament, eine Sippe in der Wüste, wo sie mit Mose unterwegs sind, und er hat Mose wollen stürzen. Und das ist nicht gut gekommen, im Gegenteil. Gott hat das nicht dulden lassen und er und seine Sippe sind gestorben, alle miteinander. Und was mir noch eingefahren ist, ich meine, es wirkt auf den ersten Moment relativ krass, aber wenn man den Mose liest, ist nicht einer, der einfach sagt, ich sage das und jegliche Kritik weiss ich von mir. Der Mose ist einer, der gehadert hat mit sich. Der Mose ist einer, der Ratschläge angenommen hat, wenn man nur so an seinen Schwiegervater denkt, der ihm geholfen hat. Ich bin überzeugt, dass Korach sehr viel bessere Möglichkeiten hätte gehabt, zu sagen, hey Mose, irgendwo bin ich gleich nicht mehr so ganz zufrieden mit dir, wir müssen das mal austauschen. Und dann wäre das ganz anders rausgekommen. Aber der Korach hat nicht das Leben gewählt, sondern Zerstörung und ist voll drin. Und ein gesalbter Mann Gottes, einfach in dieser Schärfe angegriffen, auch in der Konsequenz körperlich, dass er schlussendlich dann körperlich Konsequenz davon getragen hat. Was wählst du in deiner Erschütterung, wenn du wie ein Korach immer jetzt brodelt? Was wählst du? Wählst du das Leben, dass du dich an dem Christus festhebst, auch wenn sich die Erschütterung nicht gerade löst? Und ich möchte zum Abschluss kommen mit zwei Bildern, und zwar mit Bildern von der Stiftshütte. Genau, Stiftshütte, vielleicht der ein oder andere Begriff. Genau das mal als erstes. Und die Stiftshütte war sozusagen ein portabler Wüstentempel gewesen. Zu Zeiten der Wüstenwanderung. Und ich möchte auf drei Details eingehen. Und zwar, es hat drei Vorhänge da. Also das ist jetzt zum Beispiel mal der erste Vorhang. Das ist so das Tor, das Eingangstor, Eingangsvorhang. Und dort bist du rein, in den Innenhof. In Innenhof haben wir die Opfer bringen, Lobopfer, Dankopfer, Schuldopfer, da an verschiedenen Orten. Und der Innenhof ist für jeden Jude, also für jeden, der dem Volk war, dort in der Wüste, ist es zugänglich gewesen. Dort hat jeder rein können. Dann, wenn wir weitergehen, heute kannst du das andere Bild zeigen. Genau bei dem Vorhang ist man ins Heiligtum gekommen. Man sieht hier das Schaubrot-Altar, man sieht den siebenarmigen Leuchter, der jeden Tag brennt hat, jeden Tag wieder neu mit Öl gefüllt worden ist. In das hat nur noch der Priester gehen können, oder die Priester. Sie sind dort hineingegangen und haben dort nach dem Rechten geschaut. Dann gibt es noch einen dritten Vorhang, ganz hinten, der dickste. Und der hat dann das Allerheiligste abgetrennt, wo ihr gesehen, wo die Bundeslade drin ist. Ins Allerheiligste hat der Hohepriester einmal im Jahr hineingehen. Und sonst niemand. Es war sogar, weil die Bundeslade drin war, weil es ja wie symbolisiert, dass Gott gegenwärtig ist in dem Allerheiligsten, haben die Hohepriester eine Schnur um den Fuß herum gehabt. Dass wenn irgendetwas gewesen wäre, falls er irgendwie bewusstlos geworden wäre oder unvorbereitet in drin ist, was nicht gut gekommen ist, weil eben Gott ist dort gegenwärtig gewesen. Dann haben wir den ja müssen wieder rausziehen. Wir haben ihn nicht holen können. Das ist noch, eben, genau, wir mussten mit der Schnur anmachen, dass man ihn wieder rausgebracht hat. Und jetzt habe ich gelernt, für die Predigtvorbereitung, dass die drei Vorhänge, die haben Namen. Der erste Vorhang heisst übersetzt Weg. Der zweite Vorhang heisst übersetzt, hier ahnt es, Wahrheit. Der dritte Vorhang heisst übersetzt Leben. Und das finde ich so stark. Das spielt zusammen. Jesus nimmt Bezug darauf. Ich bin für alles. Du kannst bei mir durch. Und das Coole ist, du kannst nicht nur durch den ersten Vorhang, du kannst nicht nur auf den Weg machen. Meine, es gibt so viele Wegemöglichkeiten. Jesus sagt, ich bin nicht nur der Weg. Ich höre nicht nur beim Weg auf. Du kannst ein bisschen kommen und ein bisschen an meinem Glanz schnuppern oder ein bisschen schauen, wie es ist. Ich mache auch den zweiten Vorhang und den dritten Vorhang für dich zerreissig, dass du durch kannst. Unabhängig, ob du Jude bist, unabhängig, wie viel das du verstehst, wie hoch dein IQ ist, es ist völlig egal. Es ist für dich frei, es ist für dich parat. Und wir kennen da die Stelle, dass der Vorhang verrissen ist, oder das Lied vielleicht auch, und der Weg zu dir ist jetzt frei. Der Weg, Wahrheit und das Leben. Die drei Vorhänge, die getrennt haben vorher, wo sich Gott abgesondert hat von den Hohepriester und von den Priester, ist durch seinen Opfertod verrissen. Wir alle können, so wie unser Schnabel gewachsen ist, zu Gott kommen und ihn anbeten. Und das ist Ostern und das ist spektakulär. Und für das möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir einfach einmal mit danken, dass nur schon für die Predigtvorbereitung, dass es mir fast am meisten hilft, einfach wieder Neues zu lernen und neu begeistert zu sein, was du gemacht hast. Und vielleicht geht es mir gleich wie vielen von da, die schon so viel gehört haben über Karfreitag, über das Kreuz, über vielleicht die Spannung, die mit drin war. Aber ich möchte dir danken, dass wir wieder neue Facetten finden können, was es wirklich konkret bedeutet. Was du wirklich gemacht hast, wir können es nicht in Wort fassen, was du gemacht hast. Es ist einfach, wir können nur unverschämt dankbar sein und fröhlich, was du auf dich genommen hast. Ich möchte aber auch bitten, Vater, für all die, und ich meine, ich möchte mich mit drin nehmen, für all die in Erschütterungen stecken, dass du ihnen Kraft schenkst. Dass du ihnen Kraft schenkst. Und ich bitte für mich, aber für den Einzelnen da drin, dass die Erschütterungen sich legen. Ich bitte dich, dass sich Schmerzen legen dürfen, ob das körperliche, seelische oder geistige sind, dass die Schmerzen können aufhören können. In deinem Namen, Jesus Christus, bitte ich dich dafür. Aber ich bitte dich, dass wenn sie noch nicht weggehen, dass wir einem Paulus sagen, ich lasse mich an deiner Gnade genügen. Dass wir dafür Kraft empfangen. Und dass wir sagen, jetzt erst recht, in all dem, ich bleibe dran. Und dass wir neu begreifen, wenn wir heute durch den Tag gehen, wenn wir oder am Sonntag Ostern feiern und wenn die Freude wieder bewegt, dass wir uns erinnern, wo du durchgegangen bist. dass du für uns durchgegangen bist und dass du uns den Weg bereitet hast und dass die jahrtausendelange Abgrenzung, die du gemacht hast mit den beiden Vorhängen, oder drei eigentlich, als nicht Juden für uns, dass du mit dem Opfertod, dass alle drei Vorhänge vernichtet sind, dass wir einfach zu dir kommen können. Mit einem Gebet geht es los. Danke, Jesus, dass du ganz Mensch geworden bist und gleich ganz Gott bist. Dass wir mit allem zu dir kommen können. Das ist so eine Gnade, das ist so ein Geschenk. Und das wollen wir heute einfach gedenken und am Wochenende gedenken. Amen.